Rentnerlausch, der Podcast.
Herzlich willkommen, liebe lauschende Leute, zu unserer Podcast-Folge Nummer 12 sind wir schon. Nummer 12 von Partnerlausch, der Podcast. Hier ist Leslie Sternfeld und
Robert Pfeffer. Ich muss mich mal reindrängen, sonst lässt du mich ja nicht zu Wort kommen.
Ja, das hat schon seine Gründe, Robert. Aber mach du mal weiter.
Na gut, also, ja, wir haben heute mal wieder ein Interview-Special zu fassen. Und heute ist ein Mann bei uns im virtuellen Studio. Er ist Jahrgang 1963. Er ist verheiratet, hat drei Töchter und wohnt in Dortmund. Und wir begrüßen heute bei uns den Journalisten und Verleger Andreas Schröter. Herzlich willkommen, Andreas.
Hallo, Andreas. Dankeschön. Hallo, Robert. Hallo, Leslie. Freue mich, bei euch zu sein.
Ja, wir freuen uns, dass das mit dir geklappt hat. Wir hatten dich schon seit einiger Zeit auf der Liste und ja, wir freuen uns, dass es losgeht mit dir.
Und wir auf haben dem Kika sozusagen.
Ja, wir hatten ihn auf dem Kika, und aber im positiven Sinne. Und ganz interessant fand ich jetzt, und das kann so nur ich sagen, ihr beiden kennt euch schon länger. Ihr habt schon zusammengearbeitet beim Schreibplus Verlag, du, Robert, als Lektor da gearbeitet, noch mehrere Geschichten in Anthologien veröffentlicht. Und ihr kennt euch lange, ihr habt schon viel kommuniziert, aber ist das richtig? Ihr habt noch nie eure Stimme gehört?
Doch, ich behaupte, ich habe Roberts Stimme schon mal gehört. Er behauptet, dass das nicht der Fall ist, aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass wir uns noch nie gesehen haben, also live vor Ort. Ich kenne sein Bild, ich weiß, wie er aussieht, aber ich habe ihn tatsächlich noch nie live vor Ort gesehen. Und insofern ist das auch eine schöne Gelegenheit, jetzt mit Robert zu plaudern. Freue mich drauf.
Genau, ja. Es war auch einmal ganz knapp. Ich bin sogar extra mal für einen SL-Stammtisch, als es ihn noch gab, für einen Schreiblust-Stammtisch nach Dortmund gefahren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, habe diese weite Reise auf mich genommen, und ja, wer dann an dem Tag nicht konnte, warst du. Und so hat es da mit
das
dem Sehen
nicht. Das wusste ich gar nicht. Das ist mir natürlich jetzt peinlich. Und wenn ich das gewusst hätte, dass du da am Start bist, wäre ich, hätte ich mit Sicherheit alles in Bewegung gesetzt, um da hinzukommen.
Bevor es hier zu weiteren Verwerfungen kommt.
Ja, wir sind ja drüber hinweg.
Greife ich mal also wieder,
beide quasi.
Ja, dann bin ich beruhigt. Ich hatte mir, ich kannte Andreas ja auch nur über ein paar Mails von einer Veröffentlichung mal, hatte keine seine Stimme gar nicht. Ich hatte mir deine Stimme, Andreas, ein bisschen tiefer vorgestellt. Ich dachte, na ja.
Das wirft meine Frau mir auch immer vor. Die will nicht so ein Weichei, so ein weibliches Weichei haben.
Ich dachte, da kommt so ein Gerhard Klaner, weißt du, Journalist und Verleger, das ist so ein bisschen dicke
Brille. Ich kann auch versuchen, tiefer zu sprechen.
Ja, mach bitte so weiter, das entspricht meinem Bild. Nein, sei wie du bist, wir sind's auch.
Genau. Andreas, du bist ja in deinen Aktivitäten jetzt, ob beruflich oder privat, ziemlich breit aufgestellt. Ne? Aber alle haben irgendwie mit geschriebenen, ja, ein paar auch mit gesprochenen Worten zu tun. Könnte man sagen, dass du ein Wortmensch bist?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall ein Wortmensch. Also ich habe früher schon Klausuren in der Schule besser geschrieben als mündliche Beiträge. Ich hatte immer tierische Angst vor mündlichen Prüfungen. Also ich bin in jedem Fall hundertprozentig ein Wortmensch. Das hast du ganz genau richtig erkannt.
Das heißt, das war auch als Kind und Jugendlicher schon so.
Ja, das war als Kind und als Jugendlicher schon so. Und das war zum Beispiel auch immer der Fall, wenn ich mal in die Verlegenheit kam, selbst auf einer Lesung auftreten zu müssen. Ich meine, ihr beiden macht das oft und gerne. Bei mir war das überhaupt nicht der Fall. Also ich habe immer tierische Angst gehabt, eine Lesung machen zu müssen. Hatte dann vorher schon, eine Woche vorher schon, was weiß ich, Blutdruck von 180 oder irgendwas. Und das hat mir also überhaupt keinen Spaß gemacht. Und deswegen habe ich auch jetzt schon sehr lange keine Lesung mehr gemacht. Und bin glücklich damit. Das ist der Vorteil für mich, das ganz im Internet zu machen. Also da muss ich keine Lesungen machen. Ich muss jetzt zwar mit euch sprechen, aber gut, das kriege ich vielleicht so gerade noch hin. Aber nee, da ist also das Internet wirklich die richtige Form von Distanz und Nähe, sage ich immer. Da kann man seine Geschichten irgendwo hinkippen und dann warten, was da kommt. Und das ist genau das Richtige für mich.
Hinkippen.
Abladen.
Sehr schön.
Ja, lade ab.
Also, bei uns. Man muss bewundern, dass du dich heute dann hier stellst, ne, wenn das für dich ja so ein Thema ist. Also, dies ist keine Lesung. Ich sage es nochmal ganz ausdrücklich dazu. Ja. Ne?
Es ist für mich auch ein bisschen Übung, weil ich arbeite ja als Journalist hauptberuflich, habt ihr ja vorhin schon gesagt. Und da müssen wir natürlich jetzt auch als Zeitungsredakteure neue Formen ausprobieren, um an die Leser zu kommen. Und auch Videobeiträge gehören dazu. Und insofern muss ich das jetzt wohl langsam lernen im hohen Alter von 57 Jahren.
Du bist ja Journalist, ne, sagst du. Und bei den Ruhrnachrichten, das kann man ja ruhig sagen.
Richtig, genau.
In Dortmund. Und wir haben nachgelesen, dass du täglich durch den Dortmunder Nordosten dich bewegst und Menschen besuchst, die was Interessantes zu erzählen haben.
Ja, er hat richtig recherchiert über mich. Mein Gott, ich bin beeindruckt.
Ja, wir haben dich regelrecht gestalkt.
Ja, das stimmt.
Ja, und wie findest du die Leute bei der Suche?
Ganz verschieden. Also wir kriegen natürlich einige Mails, die interessant klingen, dass ich da vielleicht mal mehr rausmachen könnte. Oder ich durchforste zum Beispiel täglich auch Facebook. Es gibt ja diese Facebook-Gruppen für meine Stadtteile. Also ich bin da für einen bestimmten, für einen bestimmten Bereich zuständig, den Dortmunder Nordosten. Das sind eben so einige Stadtteile und da gucke ich bei Facebook immer, ob es da irgendwas gibt, was für mich interessant sein könnte, was ich nochmal weiter aufgreife. Ich meine, ich mache den Job jetzt auch schon 8 Jahre. Also ich kriege auch viele Anrufe, Leute, die meinen, sie hätten was Interessantes zu erzählen. Und so kommt das dann zusammen.
Und was für Leute sind das? Also ich denke mal, gemischt?
Das ist ganz gemischt, ja. Also wie soll ich sagen? Es gibt Leute, die regen sich über ihren Vermieter auf, dass er den Schimmel nicht beseitigt. Heute habe ich ein Interview gehabt mit dem Leiter des Hauptfriedhofs in Dortmund, der in meinem Bereich hier ist, der mal erzählen wollte, dass jetzt in der Corona-Zeit viel mehr Leute als früher auf den Friedhof gehen, um sich eine Auszeit zu nehmen und sowas. Mhm. Also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich und ganz breit gefächert. Und das ist eben auch das, was mir an dem Job so viel Spaß macht, halt, dass wirklich kein Tag wie der andere ist, dass man immer wieder neue Gesprächspartner hat. Also es kommt nicht vor, dass ich auf die Uhr gucke und sage, mein Gott, noch 2 Stunden oder sowas. Ne? Ich meine, das ist sowieso, ich habe sowieso nicht jetzt irgendwie so feste Arbeitszeiten oder so. Ich bin seit März 2020 im Homeoffice und muss also überhaupt gar nicht mehr in irgendeine Redaktion gehen. Und da ist es meinen Chefs und mir auch egal, ob ich mal einen Artikel nachts um 3 schreibe oder morgens um 5 oder ich weiß nicht was, ne? Also da gibt es nicht irgendwie sowas wie Stechuhr oder dass ich da zu einer bestimmten Zeit da und da sein müsste. Ne? Also sehr angenehm.
Und ich finde gerade solche, das macht für mich eine gute Lokalzeitung aus, wenn das dort wiedergegeben wird. Ne? Dass nicht nur ein Mantel irgendwie reproduziert wird, sondern dass wirklich etwas Lokalem nachgegangen wird.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, man weiß, ist allgemein bekannt, ist ja, dass es den Zeitungen auch nicht so wahnsinnig gut geht, weil die Printauflage runtergeht. Aber wo man als Zeitung eben doch vielleicht noch eine Chance hat, in die Zukunft zu kommen, das ist eben dieser Lokaljournalismus und auch der Sublokaljournalismus. Also bei den Ruhrnachrichten ist tatsächlich die Besonderheit in Dortmund, dass wir also nicht nur einen Dortmunder Lokalteil haben, sondern eben auch noch sogenannte Stadtteilseiten. Für die bin ich halt zuständig oder für einen Teil davon, wo wir dann wirklich also in die einzelnen Ortsteile gehen. Ne? Also eine Stadt wie Dortmund hat zum Beispiel, wir haben es mal irgendwann gezählt, über 80 einzelne kleine Stadtteile. Und die Leute wollen natürlich auch nicht nur aus der Dortmunder City oder über Gesamt-Dortmund irgendwas erfahren, sondern eben auch aus Husenkohl, Landstrop, Derne, Brakel, Wambel, für die ich eben zuständig bin.
Ja, man glaubt es kaum, ich bin in Dortmund geboren.
Ich wollte gerade sagen, ich lerne hier richtig noch was an Stadtteilen kennen.
Ich mache nachher ein Quiz, ob ihr gut aufgepasst habt.
Ich bin in Dortmund geboren. Die kannte ich jetzt sowieso alle erst recht, weil ich im Lokalfußball auch immer sehr interessiert war und auch noch bin, soweit es aus Witten geht. Aber es gibt ja auch Stadtteile, die höre ich auch jetzt zum ersten Mal. Das sind so kleine Höfe.
Es gibt zum Beispiel sowas wie Holthausen oder Flyer. Ich meine, da ist auch dann die Grenze fließend, ob man das wirklich noch als Stadtteil bezeichnen kann. Oder ob das vielleicht wirklich nur noch einzelne Gehöfte oder sowas sind. Aber wir haben vor Jahren tatsächlich mal eine Serie gemacht, in der wir alle Stadtteile Dortmunds vorgestellt haben. Und da sind wir wirklich auf über 80 Folgen gekommen. Ne?
Ja. Wow. Das ist eine Menge. Andreas, du machst ja nicht nur Lokaljournalismus, sondern bist auch Rezensent für Theater, für Schauspiel, Kino und alle möglichen Kulturveranstaltungen. Das klingt für mich zunächst mal nach so mancher beruflichen Abendveranstaltung und auch nach einer ziemlichen Spannweite.
Da muss ich dir aber leider widersprechen, mein Lieber.
Ist das nicht so?
Nein, das war mal so. Ich war Kulturredakteur für Dortmund von 2008 bis 2010. ganz wunderschöne Zeit für mich, wirklich wunderschön. Aber eben genau wie du sagst, ausgesprochen stressig. Ja? Da musste ich halt wirklich dann auch am Wochenende, abends und so, war ich dauernd im Einsatz. Also da war der Freizeitanteil war wirklich also so gut wie nicht vorhanden. Ne? Mhm. Aber ich bin dann danach versetzt worden, also 2010, und mache eben seither einen anderen Job.
Ich habe noch was anderes gefunden und ich glaube, das stimmt auf jeden Fall noch, denn das habe ich auf der Leselust-Seite gefunden. Was das mit der Leselust auf sich hat, da komme ich gleich noch drauf. Aber erstmal interessiert mich, weil es eine private oder eine persönliche Frage ist. Du hast früher, hast du da geschrieben, als Jugendlicher Sinclair-Heftchen gelesen und dann später Charles Bukowski und liest dich jetzt so im Wechsel durch Ernsthaftes und Leichtes. Und dann hast du zwei Lieblingsbücher angegeben, nämlich Lolita von Wladimir Nabokov und Madame Bovary von Gustave Flaubert. Was macht die beiden Bücher für dich so besonders?
Oh, weia. Ja, das ist schwierig. Ich müsste das mal aktualisieren, da diesen Teil der Website. Ja, das ist schon ein bisschen veraltert. Was macht diese beiden?
Dann lass dir jetzt was einfallen.
Das ist jetzt aus dem Handgelenk wirklich gar nicht so leicht zu beantworten, weil das schon sehr lange her ist, dass ich die beiden Bücher gelesen habe und das auch schon sehr lange her ist, dass ich diesen Website-Eintrag gemacht habe. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass ich verschiedene Genres lese. Also es gibt schon auch, ich mag Harry Potter gerne oder auch mal einen Fantasy-Roman, Science-Fiction-Roman. Aber das darf nicht nur sein. Ne? Dann komme ich dann doch wieder auf etwas ernsthafte Sachen zurück und ja, es wechselt bei mir. Und die beiden, die ich da jetzt genannt habe, die haben mich tatsächlich früher, sagen wir mal, in meinem, wie soll ich sagen, also meinem Werdegang als Leser sehr beeindruckt. Also sagen wir mal in meinen 20ern vielleicht, als ich an der Uni Bochum Germanistik studiert habe. Und deswegen habe ich die da halt aufgeführt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, Germanistik passt jetzt nicht zu Maupassant und auch nicht zu Nabokov, aber es war auf jeden Fall in der Zeit, als ich diese Romane entdeckt habe und als große Literatur wahrgenommen habe, beide.
Und wenn du deine Internetseite jetzt aktualisieren würdest, was würdest du denn vom Stand heute eintragen?
Wir haben ja sogar da eine Seite, die heißt Meine Lieblingsbücher. Da müsste ich jetzt mal nachschauen, was das waren. Also ich finde natürlich hier dauernd mal irgendwelche Bücher, die ich wirklich sehr beeindruckend finde. Man muss sich, aber ihr wisst das ja, beim Lesen muss man sich immer durch alle möglichen,
nicht also so tolle sagen, Bücher was du quälen. Denkst.
Bitte?
Ich kann dir sagen, was du denkst. Du hast zum Beispiel hier von Johanna Adorjan Männer, einige von vielen, geschrieben.
Genau, das ist eine Anthologie mit Geschichten, die in der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, mal erschienen sind und wo verschiedene Formen von Männern beschrieben werden. Das fand ich sehr beeindruckend. Aber gut, ich kann jetzt auch doch vielleicht selbst was sagen. Also ich habe jetzt vor einigen Tagen ein Buch beendet. Das ist ein Sachbuch sogar. Also es passt jetzt eigentlich gar nicht da rein. Da geht es um die Rattenlinie, heißt das. Da geht es um die Nazis, also nach der Nazi-Zeit, die dann versucht haben zu fliehen nach Argentinien über diese Rattenlinie, diese bekannte. Also das fand ich auch sehr beeindruckend. Das passt jetzt gar nicht dazu, zu den vorher genannten Büchern, weil es ein Sachbuch ist. Aber egal. Passt ein bisschen vielleicht dazu, dass ich eben gesagt habe, dass ich doch auch verschiedene Genres mag. Oder ich stehe hier gerade vor meinem Bücherregal. Ja. Schade, dass wir nicht ein Video machen. Also Richard Rousseau zum Beispiel finde ich auch ganz großartig, jenseits der Erwartungen. Also um vielleicht die Frage von vorhin mal etwas allgemeiner zu beantworten, was mich an Büchern fasziniert, da könnte ich vielleicht sagen, ich mag es unheimlich gerne, wenn Figuren, sagen wir mal, psychologisch glaubhaft dargestellt werden. Also bei Büchern, bei denen man denkt, ja, das stimmt so, das so könnte ich mir diesen Menschen vorstellen. Das beeindruckt mich immer am meisten bei Büchern, würde ich sagen.
Frauengestalten. Lolita, Madame Bovary, okay, haben wir drüber gesprochen, aber das ist für mich jetzt eine unglaublich elegante Überleitung zu den Frauengestalten in deiner Frauen Familie.
Kann ich viel sagen, ich habe drei Töchter und eine Ehefrau.
Darauf wollte ich hinaus. Wie lebt es sich mit drei Frauen? Konntest du dich gut arrangieren?
Ja, ich kenne das ja seit... Vier, genau. Nee, die leben nicht mehr hier. Also meine Töchter sind inzwischen erwachsen. Mhm. Die sind 26, 25 und 22. Die wohnen nicht mehr hier bei uns. Insofern bin ich da ein bisschen entlastet inzwischen.
Bist du aus dem Gröbsten raus?
bin ich erst. Genau. Ja, ich finde es natürlich schade, dass sie, dass viele von denen, wie es bei Frauen ja leider so ist, nicht mein Hobby Fußballbegeisterung geerbt haben. Also ich träume immer davon, mit meinem Nachwuchs auf dem Sofa zu sitzen und BVB-Spiele zu gucken. Aber das hat jetzt in den letzten 25 Jahren nicht geklappt, weil die sich dafür nicht interessieren.
Ja, da hatte ich lange Glück. Also meine beiden Kinder waren lange beide sehr fußballbegeistert, BVB natürlich.
Ja, wunderbar.
Okay, wir verstehen uns. Tochter hat auch selbst, beide haben selbst im Verein gespielt. Die Tochter ist mittlerweile nicht mehr so, aber der Sohn, die beiden wohnen beide nicht mehr zu Hause, aber wir gucken dann immer getrennt zusammen, wenn ein Spiel ansteht. Schreiben deine Töchter eigentlich auch? Haben die das denn von dir geerbt?
Nee, leider nicht. Also die können gut schreiben. Also wenn sie es mal versuchen, dann bin ich eigentlich immer ganz begeistert. Also insofern, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, dass das vielleicht sich noch in den nächsten Jahren entwickelt. Also die sind im Moment mit Studium und dergleichen Dingen, haben sie vielleicht den Kopf dafür zu voll. Und vielleicht kommt es ja noch. Ich hoffe. Irgendeiner muss ja auch den Schreiblustverlag mal irgendwann übernehmen, wenn ich ins Gras beiße. Ah, Robert macht das dann.
Robert, ich habe es gehört, ich bin Zeuge.
Ja, ja, und viele andere, die den Podcast hier hören, wahrscheinlich auch. Lass uns das ans Ende vom Podcast stellen. Vielleicht ja, nochmal, wie auch immer. Ja, ich wollte auf was anderes raus. Mal so ein bisschen Richtung Schreibtechnik. Ich habe jetzt zuletzt einen, Stichwort recherchiert, einen Artikel gelesen von dir über eine Gefahr, die unter Laubbergen lauert.
Ach du Mann, ja. Ja, ja, ich habe so eine kleine Kolumne jeden Samstag, die ich füllen muss oder möchte, die so ein bisschen abseits von dem normalen Journalismus ist, also wo ich versuche, so ein bisschen ein unterhaltendes Element in unsere Zeitung zu bringen. Und das setzt mich halt ein bisschen unter Druck, dass ich da jeden Samstag irgendwas liefern muss. Mal gelingt es nicht so gut. Wir sehen das neuerdings ja immer an den Klickzahlen. Also unsere Artikel erscheinen ja nicht nur in der Zeitung, sondern auch im Internet. Und da sieht man halt ganz genau, wie oft die angeklickt werden. Und daran sieht man eben auch, was gut ankommt und was weniger gut ankommt. Das mit dem Laub ist jetzt nur so mittelgut angekommen.
Ja, und trotzdem, also ich meine, du hast ja immerhin eins, unabhängig davon, was das jetzt für Klickzahlen sind oder nicht, aber du hast ja zumindest eins schon mal gemacht, du hast auf einen Titel gebaut und hast in dem so ein bisschen so einen Eyecatcher reingenommen, ne? Also irgendwas mit einer Gefahr, das strahlt ja dann schon eine gewisse Erweckung von Neugier aus und die Frage, die mich dabei umgetrieben hat, ist, hilft dir eigentlich deine journalistische Erfahrung beim Schreiben oder kann man eher sagen, dass du über das Schreiben Dinge gelernt hast, die dir als Journalist nützlich sind?
Ich würde ganz ehrlich sagen, das Gegenteil ist der Fall. Also mein Beruf als Journalist hindert mich am Schreiben. Und zwar deswegen, weil ich abends keine Lust mehr habe, noch was schön Geistiges von mir zu geben, wenn ich den ganzen Tag schon in die Tasten gekloppt habe. Ne? Ich habe ja auch mal versucht, die ganze Sache ein bisschen ernsthafter zu betreiben. Vor 20 Jahren oder so, Ende der 90er Jahre, musste dann aber wirklich einsehen, dass mir da schlicht die Kraft zu will ich abends noch einen Roman zu schreiben oder so, ne? Weil ich halt den ganzen Tag schon irgendwas tippe. Ne? Ich meine, ich habe jetzt, wie soll ich sagen, also sowas wie Schreibblockade oder so kann ich mir als Journalist natürlich nicht erlauben. Das ist wirklich Fließbandarbeit. Ich muss eben ein gewisses Output haben, um meine Seiten zu füllen. Und da ist es manchmal eben wirklich in die Tasten hauen. Ne? Und ich weiß nicht, also die Frage, nee, ich würde nicht sagen, dass mir das besonders hilft jetzt beim Verfassen von Kurzgeschichten oder so. Nee, würde ich nicht sagen. Glaube ich nicht. Ist eine andere Art von Schreiben halt. Ne? Aber ich müsste nochmal drüber nachdenken. Vielleicht, ich weiß nicht, das ist eine gute Frage. Ich habe da selbst noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube eher nicht. Ich habe ja auch schon, sagen wir mal, fiktionale Sachen geschrieben, bevor ich überhaupt in den Journalismus gegangen bin. Ich habe ja irgendwas, als ich meine erste Kurzgeschichte habe, ich glaube 1985 im besoffenen Kopf abends mitten in der Nacht irgendwann geschrieben. Da war an Journalismus noch gar nicht zu denken. Und naja, so schlecht war die auch, glaube ich, nicht im Nachhinein.
Was schreibst du denn am liebsten? Also wenn du jetzt nicht als Journalist schreibst, sondern als Autor von Geschichten oder Romanen oder hast du so ein Lieblingsgenre?
Ja, in letzter Zeit schreibe ich viel so Horrorsachen, also Sachen, die so ein bisschen Fantasy-mäßig sind, also wo, wie soll ich sagen, also übernatürliche Elemente hineinragen in das normale Geschehen. Das finde ich eigentlich am interessantesten im Moment. Aber auch das wechselt bei mir. Also da hat es auch schon andere Phasen gegeben, wo ich sozialkritisch oder so geschrieben habe. Aber im Moment halt dieses Fantasy-Element. Und ja, vielleicht, ich meine, du kannst es vielleicht so sehen, dass das ein Ausgleich ist zu meinem Journalistenjob, wo es eben halt um harte Fakten geht und um darum, Sachverhalte wiederzugeben oder so. Dass ich mir dann in meinem fiktionalen Schreiben ein bisschen mehr Fantasie halt gönne dann, ne?
Deswegen auch deine Begeisterung für Harry Potter, den du eben angesprochen hast?
Ja, das kann man so sagen, ja. Gibt es ja leider nicht mehr, weil die Frau nichts Neues mehr schreibt. Insofern ist das ja auch eine alte Liebe, die auch schon wieder 20 Jahre alt ist. Insofern, ja.
Du bist ja eingeladen, das gegebenenfalls fortzusetzen, dich mit ihr in Verbindung zu setzen und zu fragen, ob du das für weitere Folgen übernehmen kannst.
So Harald Potowski, der Harry Potter des Ruhrgebiets.
Ja, ich muss auch zugeben, also mir fehlt auch so ein bisschen der Wille, ich glaube, dass man, wenn man wirklich ein erfolgreicher Autor sein möchte, dann muss man einen unbedingten Willen haben, wie übrigens für alle Bereiche des Lebens. Also wenn man Fußballstar werden will, wenn man Richter werden will, da braucht man auch einen unbedingten Willen, um das zu schaffen. Und das Gleiche gilt halt eben auch für Schriftsteller. Und dieser Wille, so der fehlt mir dann doch, glaube ich, ein bisschen. Mhm. Ich bin mit dem zufrieden, was ich im Moment mache.
Ja, kannst du dir denn vorstellen, dass der Wille kommt, wenn du deinen Journalistenjob an den Nagel hängst?
Ja, das will ich nicht ausschließen, dass ich dann das nochmal angreife. Aber gut, irgendwann ist man dann auch wahrscheinlich ein bisschen alt, nicht?
Um es mal Ach was, so zu also sagen. Den Begriff leer geschrieben gibt es ja nicht. Also mit Schreibblockaden hast du ja offenkundig kein Problem, das hast du selbst gesagt. Und insofern, was inspiriert dich eigentlich so für Geschichten? Also wie entstehen bei dir Ideen dazu?
Vielleicht müssen wir eben dazu erklären, wir hatten gerade eine Folge zu dem Thema, wie entstehen Ideen. Bei uns hat sich dann rausgestellt, dass Robert in der U-Bahn besonders viele Ideen und Inspiration bekommt, ich unter der Dusche. Gibt es bei dir ähnliche Orte oder kommst du ganz anders auf Ideen?
Ich weiß, dass ich für eine meiner Geschichten, die in diesem Jahr entstanden sind, habe ich, glaube ich, in so einem beim Bäcker gesessen und habe da irgendwie einen Kaffee getrunken und ein Stück Kuchen gegessen. Und auf einmal hatte ich dann diese Idee, die ich dann umgesetzt habe. Das ist ganz verschieden. Da kann ich jetzt keine spezielle Situation sagen, wo ich eine besondere Idee hätte. Das ergibt sich so halt. Oder es ergibt sich auch nicht. Also
ganz Magst du mal zu mir duschen kommen? Vielleicht ist es ja nur meine Dusche, die das auslöst.
Ja, da du ja nicht weit von mir entfernt wohnst, können wir das mal ins Auge fassen.
Ja, wir haben vor der, bevor wir auf die Aufnahme gestartet haben, haben wir festgestellt, dass wir gar nicht so weit voneinander wohnen und dass unsere Lebenswege sich genau kreuzweise entwickelt haben. Andreas, du wurdest in Witten geboren und bist dort aufgewachsen, lebst jetzt in Dortmund, Hörde. Dort bin ich aufgewachsen und ich lebe jetzt in Witten, ja.
Ja, so ist das, genau. Ich bin also wegen des Berufs nach Dortmund gezogen, 1991. Bis 1991 habe ich in Witten gelebt, bei meinen Eltern im Haus noch. Das wirft meine Frau mir immer vor, dass ich so lange Muttersöhnchen geblieben bin. Und dann bin ich halt mit 28 oder was, sind wir nach Dortmund gezogen, weil es eben jobmäßig einfacher war für uns. Aber ich meine, das ist ja sowieso alles eine Gegend. Also ich bin, wie gesagt, in Witten-Rüdinghausen aufgewachsen. Das ist, glaube ich, von der Dortmunder Stadtgrenze Luftlinie 300 Meter entfernt. Also da im Prinzip habe ich früher auch als Kind immer diesen Raum Witten, Dortmund, Bochum als eine große Stadt angesehen.
Ja, und ja. Ne? Ist es auch. Sieht man von Rüdinghausen an den höheren Stellen kann man doch das Westfalenstadion sehen, ne?
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also Witten-Rödinghausen ist tatsächlich so an so einem Berg gebaut. Ja. Und wenn man da oben auf dem Berg steht, kann man also wunderbar, eine wunderbare Sicht auf Dortmund. Genau. Ich bin früher als Kind oder Jugendlicher sogar zu BVB-Spielen gelaufen von Witten-Rödinghausen aus und wieder zurückgelaufen. Also daran kann man auch schon sehen, dass es nicht allzu weit entfernt ist.
Ja, das ist schon, Ruhrgebiet ist schon sehr vieles nah beieinander und Witten und Dortmund sind eng verbunden. Aber wir könnten jetzt wirklich noch lange über auch zum Spiel laufen. Ich bin früher auch zum Spiel gelaufen, in Hörde gewohnt, mit dem Fahrrad nach Brüninghausen gefahren, habe das da abgestellt und bin da durch die Bolmke zum Stadion gelaufen.
Ja, das ist ja ganz wunderbar. Ja, das ist prima. In Witten, ich fand Witten übrigens immer, immer sehr angenehm zu leben, weil man konnte sich als Jugendlicher dann aussuchen, ob man nach Bochum oder nach Dortmund fahren wollte, um irgendwie in die Kneipe zu gehen oder so. Und das, ja, das fand ich sehr angenehm, dass man da gleich zwei so Großstädte anbei hatte sozusagen. Und ja, auch, ich meine, auch als Fußballfan, ich meine, zum BVB-Spiel war es ja immer schwer, eine Karte zu kriegen, früher schon. Manchmal habe ich mir dann überlegt, nachmittags um zwei, ach, du könntest dir doch heute mal ein Bundesligaspiel angucken. Ja. Bin dann zum VfL Bochum gefahren und ja, prima. Man kann dann so durchgehen, sich eine Reihe aussuchen, so ungefähr. Sehr angenehm.
Ach ja, das waren noch Zeiten.
Das war noch Zeit. Wenn die Herren dann fertig sind mit ihrer Schwärmerei über den BVB.
Eigentlich nicht, aber ich zwinge mich, nichts mehr zu sagen.
Ja, der Fußballblock sollte eigentlich am Ende kommen. Leslie, ich danke dir auch herzlich,
wie du
unser Redaktionsprinzip hier zerschießt. Ne? Und nein, hier wird nichts rausgeschnitten. Also keine dieser Peinlichkeiten wird hier entfernt.
Was heißt denn hier Peinlichkeiten? Fußball ist Lebenselixier, Herr Pfeffer.
Vielleicht sind es von meiner Seite die Peinlichkeiten, die ich beizutragen hätte. Als Fan des 1. FC Köln muss ich immer auf das Thema Leidensfähigkeit eingehen. Und das ist mir auch
nicht angenehm. Ja, das war beim VfL Bochum auch nicht anders. Ich erinnere mich an ein Spiel, da war minus 10 Grad Kälte. Dann bin ich mit meinem Mo-Kick da hingefahren von Witten aus und hab dann da gefroren die ganze Zeit und hab dann ein 0:0 gegen Bayer Uerdingen gesehen. Und bin dann nach Hause gefahren. Danach hatte ich dann erstmal einen Kaffee auf von Bundesligaspielen.
Kommen wir nochmal zum Schreiben zurück. Also das war so der letzte Ansatzpunkt, bevor ihr zum Fußball abgedriftet seid. Andreas, bist du ein Bauchschreiber oder ein Planschreiber?
Ich fürchte, ich bin ein Bauchschreiber, was, glaube ich, gar nicht so gut ist. Also ich glaube theoretisch...
Hallo?
Er ist weg. Er ist weg. Er ist auch nicht mehr angezeigt hier. Deswegen würde ich sagen, liebe Lauscher und lieber Robert, wir holen Andreas zurück und setzen dann fort. Merkt ihr, wo wir waren?
Kennst du das? Beim weißt Bauch du das und noch? Plan. Ja, ich gebe mir Mühe.
Ah, da ist er ja wieder. Jo, wo waren wir eigentlich gerade? Bauchschreiber oder Planschreiber war, glaube ich, gerade die Frage.
Wir waren bei Bäuchen oder Plänen, ganz genau. Ja, genau. Richtig, das war die Frage, ob du bäuchlings schreibst oder geplant schreibst.
Dann habt ihr meine Antwort gar nicht mehr gehört. Meine eloquente Antwort, das ist sehr traurig. Das war die eloquenteste Antwort, die ich dir jetzt die ganze Zeit gegeben habe.
Verloren gegangen.
Dann fangen wir mit der nächsten, Frage.
Ich kann die nochmal wiederholen, wenn ihr gerne möchtet.
Das wäre lieb.
Nein, ich habe gesagt, ich weiß theoretisch, dass man eigentlich lieber ein Planschreiber sein sollte, aber ich fürchte, ich bin ein Bauchschreiber. Aber ich hoffe, dass ich das vielleicht, wenn ich tatsächlich mal längere Sachen nochmal in Angriff nehmen sollte, also nach der Rente, um auf unser Gespräch von eben zurückzukommen, dass ich dann doch vielleicht auch mir mal einen vernünftigen Plan mache und danach dann schreibe. Obwohl, nein, mir fällt gerade ein, seid ihr noch da?
Ja, wir sind da. Robert,
mir fällt gerade ein, ich habe ja tatsächlich auch mal ein Groschenheft geschrieben, 1997. Was auch dann im Bastei Verlag erschienen ist. Und da habe ich tatsächlich also nach einem vorgefertigten Plan geschrieben. Und ja, das war auch angenehm. Also muss ich sagen, da war doch Struktur drin und man driftete nicht so oft ab. Und so
waren weiter. Das Vorlagen vom Verlag, die da bestimmte
Dinge? Die habe ich gemeinsam mit dem Verlag, also mit dem Redakteur, der da für mich verantwortlich war, habe ich da so eine Story erarbeitet. Da hat er auch noch einige Verbesserungsvorschläge dann gemacht an Plot. Ja, und dann war es im Prinzip, ich wusste dann, was in allen, sagen wir mal, 25 Kapiteln stehen musste. Und das musste man dann im Prinzip nur noch auffüllen. Ne? Ja, ja. Schreiben nach Zahlen, kann man auch sagen.
Schreiben nach Zahlen. Also zwei Dinge möchte ich anmerken. Erstens, der Bastei Verlag ist, jetzt kommt endlich auch mal meine Stadt ins Spiel, in Bergisch Gladbach beheimatet.
Ja, das stimmt.
Und zum anderen, ich möchte da eigentlich die Wertung mal rausnehmen. Du hast gesagt, eigentlich sollte man besser ein Planschreiber sein. Ich finde, Bauchschreiber haben ganz viel Daseinsberechtigung. Also wer kann schon sagen, was da besser und was schlechter ist. Also ich würde mich auch als Bauchschreiber bezeichnen, der dann nach hinten rauslaufend sozusagen zum Planschreiber wird.
Ja, ich weiß nicht.
Die Vorgehensweise gar nicht verkehrt.
Also bei den längeren Sachen, die ich mal angefangen habe, aber dann nie zu Ende gebracht habe, hatte ich immer das Problem, dass mir dann irgendwie in Kapitel 3 irgendwas eingefallen ist, wie dann die Handlung weitergehen müsste, was aber dann gar nicht mehr zum ersten Kapitel passte, dann musste ich das erste Kapitel wieder umändern und so weiter. Das war ein bisschen nervig auf die Dauer.
Na gut, kann natürlich daran liegen, ich habe nur Kurzgeschichten geschrieben bis jetzt, also vielleicht ist es dann auch
das. Ja, Kurzgeschichten, das ist was anderes, Robert. Also da kann ich mir das schon vorstellen, dass Bauchschreiben viel besser funktioniert. Mache ich ja, wie gesagt, auch. Aber wenn es natürlich an längere Sachen geht, an Roman von 200, 300 Seiten, ich glaube, da muss man sich schon einen Plan machen, oder sollte man zumindest.
Ja.
Es gibt übrigens auch Autoren, die ich auch sogar kenne, die schreiben wirklich nach Bauchgefühl. Und auch längere Sachen. Und ich meine immer, das merkt man den Texten nachher an. Also, dass die dann wirklich wilde Loopings drehen, die man als Leser nicht mehr so gut nachvollziehen kann. Ich will jetzt bewusst keinen Namen nennen, weil ich weiß nicht, wer das alles nachher hört, was wir hier so verzapfen. Also da muss man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, ja, klar.
Ja, ja. Muss ja auch nicht sein.
Ja. Ich würde mich als Bauch- und Planschreiber bezeichnen, weil ich schreibe meinen Plan auf meinen Bauch. Deswegen weiß ich gar nicht, auf welche Seite ich mich da jetzt, also vielleicht beides. Wobei im Laufe der Zeit auch immer mehr Platz ist für den Plan. Partnerlausch. Wir machen hier einen Schnitt und setzen das Gespräch in der nächsten Folge fort. Anders als gewohnt erscheint die nächste Folge dann nicht in 14 Tagen, sondern bereits in der kommenden Woche.
Ja, und dann erfahren wir unter anderem, wie Andreas Schröter in einem Roman hieße, den er schreibt, warum er ein Langzeittyp ist, wie die Arbeit beim Schreiblustverlag so vor sich geht und warum er die Arbeit im Autorenforum so schätzt.
Um den Überblick zu behalten, unser Plan bis Weihnachten sieht dann folgendermaßen aus.
Am 4. Dezember, also schon einer Woche, da gibt es dann Teil 2 unseres Interviews mit Andreas Schröter.
Und am 18. Dezember Last Christmas gibt es dann die erste Weihnachtsfolge von Partnerlausch. Wir werden uns unter dem virtuellen Partnerlausch-Weihnachtsbaum zusammenfinden und eine kleine Weihnachtsfeier auf die Beine stellen, eine Betriebsweihnachtsfeier sozusagen, mit allem, was dazugehört. Unter anderem natürlich auch eine eigene Weihnachtsgeschichte.
Du hast jetzt gerade gesagt, die erste Weihnachtsfolge. Das muss ich noch ein bisschen einordnen. Es heißt nicht, dass es noch eine zweite und eine dritte in diesem Jahr gibt, sondern dass es sich um die, ja, du hattest sowas geplant, also wir sollten sowas vielleicht vorher absprechen, sondern dass es überhaupt so die erste Weihnachtsfolge von Partnerlausch ist.
Lausch.
Ja, Lausch, genau. Ja, und danach machen wir eine Weihnachtspause und lassen uns, wie ihr dann hoffentlich auch, ins neue Jahr treiben. Da kommt also am 1. Januar keine neue Folge, sondern wir setzen wieder ein am 8. Januar 2021.
So wird es sein. Und es wird auch so sein, dass wir unter diese Folge wieder ein paar Shownotes setzen, neben den üblichen von uns. Natürlich jetzt einige, die mit Andreas zu tun haben. Schreibplus Verlag ist da zum Beispiel zu nennen. Klickt doch mal rein, guckt euch mal an, was er so macht und vielleicht habt ihr ja auch Lust, euch im Schreibforum zu beteiligen und mitzuwirken.
Ja, und vielleicht habt ihr auch Lust, am nächsten Sonntag eine Kerze anzuzünden, dann ist nämlich erster Advent und dann könnt ihr den Kerzenschein betrachten, dabei vielleicht nochmal unseren Podcast hören oder euch auf die nächste Folge schon freuen. Es ist ja dann nicht lang, bis die nächste Folge kommt. Ja.
Dringe heller Kerzenschein tief in euer Herz hinein. Das bist du ergriffen, ne?
Berührt mich gerade sehr.
Es berührt, ja. Ja.
Oh, meine Güte. Also jetzt ist mir gerade eine Kerze aufgegangen.
Ja. Robert is touched, ja.
Oh, well touched.
Und touched Robert und Leslie sagen jetzt Tschüss. Macht es gut, feiert ein bisschen, so gut es geht, trefft die Leute, die sein müssen und alle anderen. Da haben wir ja Corona.
Ja, dann sagen wir bis nächste Woche und tschüss aus Bergisch Gladbach.
Und tschö aus Witten.
Partnerlausch, der Podcast.
Schnibbel die Schnitt, Schnibbel die Schnipp, Schnibbel. Also, Schnibbel die Schnitt, Schnibbel die Schnibbel, Schnibbel die Schnitt, Schnibbel.
In der Probe hat es doch gut geklappt. Also
das ist nicht mein Wort. Schnippel die Schnipp. Also, Schnippel die Schnitt. Ja. Mhm. Läuft.